Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Wir informieren über Themen, über die man bisher nur in Fachzeitschriften lesen konnte. Mit unserem Podcast lassen sich Energiethemen endlich praktisch in den Alltag integrieren, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Hausarbeit. So einer meiner heutigen Gäste über das Ziel, das er mit seinem Kollegen in ihrem Podcast verfolgt. Einer meiner Gäste hat seinen Bachelor Maschinenbau an der Universität Duisburg-Essen gemacht, dann seinen Master in Maschinenbau an der gleichen Uni absolviert und zu guter Letzt dort auch noch seinen Doktor gemacht. Nebenbei arbeitete er als Research Associate an dem Lehrstuhl für Energietechnik an der Universität Duisburg-Essen. Außerdem gründet er 2019 die Lagom Energy GmbH, deren Geschäftsführer er bis 2023 war. Nebenbei arbeitete er als Manager bei Accenture und Manager bei der Umlaut Company und seit 2024 ist er Teamleiter für die TÜV Rheinland Group. Und mein zweiter Gast hat auch im Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen an der Uni Duisburg-Essen studiert und auch dort seinen Master im gleichen Fach absolviert. Danach war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der gleichen Universität und arbeitete dort am Lehrstuhl für Energietechnik. Seit 2019 ist er Managing Partner auch bei der Lagom Energy GmbH. Und gemeinsam betreiben sie seit 2024 ihren Podcast Energopolis, wo ich auch schon zu Gast sein durfte vor ein paar Folgen. Das Interessante bei den beiden ist, dass sie in ihrem Podcast schon vielfältige Gäste, die sich mit der Energiewende engagieren, begrüßt haben. Dabei konnten sie natürlich viele Eindrücke von der Energiewende einfangen. Darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen und auch vor allem darüber, wie die kommunale Wärmeplanung und der Aufbau von Wärmenetzen in der Zukunft aussehen kann. Und zwar mit Florian Nickbo und Christian Thomason. Herzlich willkommen, Florian und Christian. Ich freue mich, dass ihr beide heute mal bei mir seid.
Ja, danke Klaus für die Einladung. Wir sind sehr gerne zu Gast. Danke für die einleitenden Worte. Jetzt können die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich direkt raten, welcher Lebenslauf zu wem hier passt, ne?
Ja, hallo auch von mir. Danke, dass wir heute hier sein dürfen. Für uns auch ganz ungewohnt, mal auf der anderen Seite zu sitzen und auch mit Videoaufzeichnung. Jetzt müssen wir noch darauf achten, was wir noch so machen. Sonst veröffentlichen wir in der Regel nur als Audiodatei. Ja, aber jetzt können wir zumindest auch mal unsere schönen Podcast-T-Shirts zeigen, die wir uns extra haben drucken lassen. Ja, und wir freuen uns, dass wir heute hier sind.
Genau, für alle, die das nur als Tonspur hören, es wird auf YouTube auch veröffentlicht und dann könnt ihr zumindest euch das T-Shirt mal angucken, wie es wirkt. Florian, lass uns bei dir gleich mal anfangen. Du hast ja lange an der Uni Duisburg-Essen gelernt und auch gearbeitet und auch, ich habe dir die ganze Station eben aufgezählt, als Geschäftsführer, als Manager gearbeitet. Was treibt dich ganz persönlich an? Was lässt dich jeden Morgen wieder motiviert aus dem Bett springen, um das zu tun, was du tagsüber machst?
Ja, das ist eine gute Frage, was mich antreibt. Also ich wollte eigentlich immer irgendwie was Gutes für die Umwelt machen und als ich dann im Abi war oder gerade damit fertig war, habe ich Zivildienst bei der Naturschutzjugend gemacht und dann habe ich mir überlegt, danach, was studierst du jetzt? Ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe dann aber auch gesehen, wenn man irgendwie Biologie, Ökologie studiert, ist leider eine relativ brotlose Kunst. Ich wollte aber trotzdem was für die Umwelt tun. Das war auch 2007, 2008 die Zeit, als so die ersten Windräder aufkamen, die ersten Photovoltaikanlagen, Wasserstoff war auch schon ein Thema. Und dann habe ich mich am Ende dafür entschieden, Maschinenbau zu studieren mit Vertiefung Energietechnik, um da die Energiewende voranzubringen. Und das ist im Wesentlichen auch das, was mich heute dazu bringt, dass ich morgens aus dem Bett steige und mit an der Energiewende arbeiten kann.
Okay, sehr schön. Und Christian, wie ist es bei dir? Du hast ja einen sehr ähnlichen Lebenslauf vollzogen. Ist es das Gleiche oder gab es bei dir dann noch so einen anderen Shift, der da irgendwo eingesetzt hat?
Ja, ich würde sagen, ich habe immer das gemacht, was mir Spaß macht. Also ich hatte das Glück und bin da auch sehr dankbar für, dass ich während des Studiums, also Ingenieurwesen habe ich eigentlich studiert, weil mein Papa das gemacht hat und ich das so ein bisschen zu Hause mitbekommen habe und mir das natürlich auch immer gefallen hat. Technik hat mir gelegen, Mathe. Dann habe ich studiert, aber ich hatte eigentlich immer währenddessen Handball gespielt und ich hatte das große Glück und bin sehr dankbar dafür, dass ich darüber eben viele Leute kennenlernen durfte, viel erleben durfte, ein sorgenfreies Studium hatte, mir das finanzieren konnte. Und
über den Handballsport, Christian, das heißt, ihr habt so hochklassig gespielt, dass du dafür richtig Geld verdient hast.
Richtig Geld würde ich nicht sagen, aber ja, es war bis dritte Liga oder ich habe eigentlich immer dritte und vierte Liga gespielt. Aber wie gesagt, eigentlich zieht sich das bei mir durch, dass ich immer das gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat. So, und ich habe da jetzt damals nicht die langfristige Vision gehabt. Ich habe auch parallel als Werkstudent in so einer Baustoffspedition zum Beispiel gearbeitet, also ganz was anderes in der Disposition. Das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Das waren auch tolle Leute. Und ja, ich sag mal, den Enthusiasmus für Energiewende und Fernwärme habe ich erst im Rahmen meiner Masterarbeit entwickelt. Und ja, da bin ich dann quasi auch kleben geblieben, auch an der Uni kleben geblieben, bei dem Thema kleben geblieben. Und ja, freue mich jetzt, die Fernwärme mit zu transformieren in verschiedenen Projekten. Ja, bei der
Okay.
Uni, aber eben auch bei eben unserer Ausgründung Lagom Energy und auch jetzt mit unserem Podcast, das bereitet mir auch sehr große Freude, da eben ja die verschiedenen Gäste und Gästinnen zu interviewen und auch nochmal ein paar andere neue Themen kennenzulernen. Und ja, ich mache das, was mir Spaß macht, ganz kurz.
Sehr gut. Und die Lagom Energy, du hast sie gerade erwähnt, die ich ja auch grandios falsch ausgesprochen habe. Ich habe die zweite Silbe betont. Die hast du, Florian, ursprünglich mal gegründet, wenn ich es richtig im Kopf habe? Oder wer waren die Initiatoren davon?
Zu viert, das haben wir damals zu viert gemacht. Also der Christian, dann noch zwei andere Kollegen, der Jan Scheipers und der Nikolas Löser und ich. Wir haben das dann 2019 aus dem Lehrstuhl ausgegründet. Das war damals noch die Idee vom Nico insbesondere, basierend auf seiner Promotion. Er hatte auch über die Einbindung erneuerbarer Wärme in Wärmenetze promoviert, also in ähnlichem Bereich, wo der Christian jetzt auch ist. Und so kam das dann damals zustande, dass wir da ausgegründet hatten.
Okay, und wofür
Ja.
steht Lagom? Hat das irgendeinen tieferen Sinn, den ihr erklären könnt?
Ja, da muss man Schwedisch für sprechen. Ich habe Schwedisch gelernt im Studium tatsächlich bis B2-Niveau. Und Lagom ist so, ich sag mal, ein schwedisches Zauberwort. Manche kennen vielleicht das dänische Hygge. Lagom ist quasi das Pendant zum ja, also dazu, beziehungsweise nicht in der Übersetzung. Es gibt nämlich keine 1-zu-1-Übersetzung. Lagom heißt so genau richtig. Und man kann es für alles benutzen. Also nicht zu groß, nicht zu klein, was weiß ich. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Es ist alles Lagom. Es ist genau richtig. Und ja, das ist, finde ich, ein sehr schönes Wort, auch eine schöne Intention. Und auch eine Art Lebensstil in Schweden. Und ja, wir haben uns damals dazu entschieden, das auch mit im Firmennamen zu integrieren. Ich habe es ein
Okay.
bisschen getrieben, natürlich.
Ja, und diese Namensgebung, die ist dann auch bei uns ein bisschen Tradition geworden. So haben wir mit Energopolis das dann fortgesetzt. Da haben wir uns auf das Griechische dann bezogen.
Ja.
Ich glaube, Energeia oder so ähnlich ist natürlich die Energie und Polis ist der Ort, also der Ort, an dem man dann über Energie spricht. Ah, okay, cool. Das habe ich auch noch gar nicht hinterfragt. Das wäre die nächste Frage. Aber nochmal zu Lagom Energy. Wer sind da eure Kundinnen und Kunden? Und seid ihr noch so richtig aktiv? Weil du, Florian, bist ja ein Stück weit jetzt rausgegangen oder hast du
Ja,
nur die
genau.
Geschäftsführerrolle abgegeben?
Also ich bin komplett raus, weil ich arbeite ja bei TÜV Rheinland Consulting und das wäre sonst auch eine Konkurrenzsituation, wenn ich mit zwei Unternehmen Beratung anbieten würde. Aber da kann ich gerne gleich auch noch ein paar Worte zu verlieren. Vielleicht kann der Christian zuerst über Lagom berichten.
Ja,
Ja,
gerne.
also ich bin inzwischen alleiniger geschäftsführender Gesellschafter der Lagom und ja, wir haben noch ein paar Mitarbeitende. Wir unterstützen in der Regel Stadtwerke und Energieversorger, hauptsächlich im Bereich der Fernwärmeversorgung. Wir beraten aber auch die entsprechenden Branchenverbände, teilweise auch in der Industrie. Und ja, wir machen nicht nur Machbarkeitsstudien, sondern in letzter Zeit sind wir dann eben auch vermehrt dazu übergegangen, eben bei der Anlagenplanung ganz konkret dann mitzuwirken, mit zu unterstützen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Feld für die Zukunft. Also nicht nur, ich sag mal, sich das strategisch auszudenken, das können wir natürlich auch, energiewirtschaftlich auch etwas bewerten, das können wir auch, aber wirklich dann auch was quasi auf die Straße zu setzen, ne? Das muss natürlich auch gemacht werden. Und ja, wir unterstützen da jetzt mit Planungsleistungen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also auch das Umsetzen tatsächlich, aber das Thema Betriebsbegleitung, da seid ihr noch nicht. Also das heißt, es gibt noch keine Kunden, die dann auch schon tatsächlich die Anlagen errichtet haben und ihr macht sowas wie Einsatzplanung, wie die Anlagen am besten gefahren werden. Das kommt dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren dazu, oder?
Ja, das Witzige ist, an der Uni machst du ja genauso Methoden, ne? Also, ich sag mal, in der Theorie kann man das auch, und hat man das schon mal gemacht. Aber also das machen wir nicht. Da haben die Stadtwerke ja auch in der Regel kommerzielle Programme im Einsatz, wo die ihre Anlageneinsatz oder Kraftwerkseinsatzoptimierung mitmachen. Also solche Projekte haben wir noch nicht gemacht. Wenn wir aber Machbarkeitsstudien durchführen, dann haben wir auch immer so eine Art Optimierer dahinter. Und ja, das fundiert auf ähnlichen Methoden am Ende des Tages.
Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Monitoring machen wir noch für so Anlagen. Also wir bewerten zum Beispiel, ob Garantien von innovativen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und den erneuerbaren Energien darin eingehalten werden. Also beispielsweise für solarthermische Anlagen, aber auch für Großwärmepumpen mit jeder Art Wärmequelle.
Sehr gut. Und Florian, ist dein TÜV Rheinland-Engagement in eine ähnliche Richtung oder macht ihr da jetzt was ganz anderes? Wo, an welcher Ecke bist du? Weil der TÜV Rheinland ist ja riesig. Das ist ja nicht so, dass man da
Ja.
irgendwie nur eine Sache machen kann.
Genau, es ist schon in gewissen Bereichen ähnlich und wir arbeiten da auch zusammen mit dem Christian, sowohl mit TÜV Rheinland Consulting als auch mit meinem vorherigen Arbeitgeber. Also da verlieren wir uns auch nicht aus den Augen, auch außerhalb von Energopolis. TÜV Rheinland, bevor ich hingegangen bin, habe ich das gedacht, was jetzt vielleicht viele Hörerinnen und Hörer auch denken. TÜV, das sind Aufzüge, Rolltreppen und Autos. Und das ist natürlich auch nicht falsch. Es ist aber eben nur ein ganz, ganz kleiner Bereich von dem, was der TÜV macht. Auch der TÜV ist eigentlich auch ein Begriff, der so nicht stimmt. Es gibt eben verschiedene. Es gibt noch unsere Mitwettbewerber im Süden und im Norden. Und TÜV Rheinland ist eben unabhängig davon. Wir haben heute 25.900 Mitarbeiter weltweit, davon 9.500 in Deutschland. Und wir beraten bei technischen Prozessen und Projekten von der Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung. Und wir sind als TÜV Rheinland Consulting ein hundertprozentiges Tochterunternehmen vom TÜV Rheinland, haben heute über 100 Mitarbeiter und sind segmentiert in die Infrastrukturmanagementberatung und die Managementberatung. Und da bin ich jetzt wiederum Teamleiter im Team Energieinfrastruktur. Und da haben wir die beiden Schwerpunkte Wasserstoff und auch Wärmeversorgungsthemen.
Okay, aber jetzt nochmal zu den Zahlen, da bin ich eben hängen geblieben gedanklich. Das heißt, ein Großteil des TÜV Rheinlands arbeitet nicht in Deutschland, habe ich das richtig verstanden?
Genau, also etwas mehr als die Hälfte arbeitet im Ausland.
Okay, das hätte ich jetzt
Wusste ich
überhaupt
auch
nicht
nicht.
erwartet. Weil, und auch das, es gibt ja den TÜV Nord und TÜV Süd anscheinend und TÜV sonst nichts mehr. TÜV Mitte ist der TÜV Rheinland, oder?
Ja, also diese geografische Aufteilung, die gibt es nicht mehr. Vielleicht ist das historisch mal so gewachsen. TÜV Rheinland ist genauso auch im Norden und im Süden tätig, wie die
Okay.
anderen TÜVs auch im Rheinland tätig sein dürfen. Da gibt es keine Beschränkungen und weltweit, da habe ich jetzt die genauen Landeszahlen nicht vorliegen. Ich weiß aber, dass wir auch einige tausend Kollegen zum Beispiel in China haben und da sind wir in sehr vielen Ländern auch global vertreten, auch in Energiethemen.
Okay, total spannend. Wusste ich überhaupt nicht, dass der TÜV erstmal so global agiert. Und in China habt ihr auch Kolleginnen und Kollegen. Finde ich auch spannend. Ich dachte mal, gab es über die Energiewende, sind die Chinesen uns jetzt abhanden gekommen, einfach davon geeilt, dass wir im Grunde da hinterherhinken? Oder seid ihr da, um euch inspirieren zu lassen? Weil ich würde eher vermuten, dass ihr andersrum da seid, dass ihr da auch beratet wahrscheinlich, oder?
Also sowohl als auch, ne? Also China, da passiert ja auch sehr, sehr viel mit der Energiewende und auch im Wasserstoffbereich haben wir da Kollegen, die sich um Projekte kümmern und wir können mit Beratung, mit Projektmanagement, aber andere Gesellschaften eben dann auch mit Zertifizierung und Prüfungen vor Ort präsent sein.
Okay, sehr schön. Und dann hast du eben noch Wasserstoff erwähnt. Was war das zweite? Auch kommunale Wärme, oder? Was war das zweite?
Ja, also wir nennen das Wärmeversorgung, ist dann der Überbegriff für Dienstleistungen, die wir im Wärmebereich anbieten, Beratung und Projektmanagement. Das ist dann zum Beispiel die kommunale Wärmeplanung, aber auch eben die Dienstleistungen, die danach kommen, wo wir ja gleich auch drüber sprechen wollen, wie dann zum Beispiel Machbarkeitsstudien oder Transformationspläne für Wärmenetze und auch die Umsetzungsbegleitung von Projekten.
Sehr gut. Aber Wasserstoff ist da mit drin, aber Wasserstoff hat bei euch was mit Wärme zu tun? Wie habt ihr das? Weil ich habe das Thema ja auch ganz oft und manche Stadtwerke glauben ja noch, sie lassen die Erdgasnetze, also die Niederdrucknetze einfach liegen und da kommt irgendein Wasserstoff in die Häuser. Ich habe da erhebliche Zweifel, dass das
Ja,
jemals wirtschaftlich wird. Das
genau.
seht ihr auch so. Da ist dann noch irgendwo ein Link zwischen Wasserstoff und einzelhäusliche Wärmeversorgung.
Die Zweifel, die habe ich genauso, aber es ist tatsächlich so, wie du sagst. Also es gibt da manchmal auch Gasnetzbetreiber, die das Ganze dann auch auf Bürgerinfoveranstaltungen so verkaufen, dass die Leute nicht viel machen müssen und dass irgendwann Wasserstoff zu denen kommt und die damit heizen werden. Also das ist auch ein Punkt, den ich so nicht sehe. Und ich muss auch mal aufpassen, wenn ich sage, wir haben die Fokusthemen Wasserstoff und Wärmeversorgung, dass man das nicht direkt zusammendenkt. Also sind
Ja.
in der Regel sind es getrennte Themenbereiche.
Okay.
Der Einsatz von Wasserstoff zur Beheizung ist schwierig, zum einen aus wirtschaftlichen Gründen, aber natürlich auch, was die Verfügbarkeit angeht. Und es gibt auch in Deutschland andere Anwendungsbereiche, wo man den Wasserstoff sicherlich gerade jetzt, wo er auch noch so knapp ist, sinnvoller einsetzen kann, als damit Einfamilienhäuser zu beheizen.
Ja, glaube ich
Und im
auch.
Wärme, genau. Im
Muss.
Wärmebereich gibt es aber dann eben auch noch die Möglichkeit, wenn ich jetzt Elektrolyse aufbaue, dass ich da natürlich die Abwärme nutze. Und da sind wir schon wieder bei den Wärmenetzen und bei der kommunalen Wärmeplanung. Oder eben auch, dass ich dezentrale oder auch zentrale Kraftwerke einsetze, die zukünftig eben dann laufen, wenn wir nicht genug erneuerbaren Strom im Netz haben und da dann idealerweise auch nochmal die Abwärme von nutzen kann.
Das stimmt, das ist richtig. Eine Frage noch an die Florian, bevor es mit Christian mit dem Thema Wärme weitergeht. Ich habe hier noch stehen, dass du tatsächlich auch noch ehrenamtlich aktiv bist, nebenher Vorstand für die Initiative Essener Energieforum, des Essener Energieclub. Wie bist du da reingeschlittert? Wie kommt man da hin? Oder hast du das Ding auch mal irgendwann gegründet und dann bist du dem treu geblieben?
Ja, muss ich etwas korrigieren. Also Vorstand bin ich nicht mehr. Das ist
Achso.
schon, boah, schon einige Jahre her.
Okay.
Also der Essener Energieclub ist ein Verein, der insbesondere das Essener Energieforum veranstaltet. Ich glaube, seit 2012, in der Regel auch jährlich. Und das Essener Energieforum ist eine ehrenamtliche Initiative von Studenten, wo man dann einmal im Jahr 100, 120 Teilnehmer zusammenkommen, die für einen sehr, sehr günstigen Preis quersubventioniert über Sponsoren Vorträge hören dürfen, auch in der Regel eine schöne Vorabendveranstaltung genießen. Und da kommen dann auch viele hochkarätige Referenten hin, insbesondere dann aus Energiewirtschaft, aus Technik, aus Forschung. Es dient zur Vernetzung für Studenten und Young Professionals und steht auch allen offen, die da Lust drauf haben. Und das haben wir damals gemacht. Ich war im Organisationsteam damals für das zweite Essener Energieforum und war dann im dritten Forum auch Vorstand vom Essener Energieclub. Bin da jetzt aber nicht mehr aktiv. Das geht dann irgendwann auch zeitlich nicht mehr und die meisten machen es dann für 1, 2, 3 Jahre und dann gibt man das wieder an jüngere Generationen weiter.
Sehr schön. Aber ich finde die Idee schön, dass ihr das organisiert, am Leben behaltet und man im Grunde über das Thema Energie spricht, sich austauscht. Cool. Christian, lass uns jetzt mal gedanklich ins Thema Wärme der Zukunft einsteigen. Ihr seid eher in größeren Kommunen aktiv oder auch in kleineren. Erzähl mal, was im Grunde euer erstmal Beuteschema ist, in Anführungszeichen, und dann mal diesen Prozess beschreiben. Wo geht's los? Wird jetzt verschiedene Worte schon gehört, die kommunale Wärmeplanung, den Transformationsplan. Da gibt es ja zig Sachen, die man machen kann. Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ja, wir machen alles und überall. Also es kommt jetzt darauf an, was du hören möchtest. Also im Bereich der kommunalen Wärmeplanung ist natürlich immer spannend, wie die verschiedenen Kommunen aufgestellt sind. Wenn wir uns in größeren Kommunen bewegen, wo vielleicht auch schon Bestandsfernwärmenetze sind oder auch in Großstädten, dann ist die kommunale Wärmeplanung natürlich auch oft verzahnt mit dem Fernwärmetransformationsplan. Und wir unterstützen da in alle Richtungen. Also bei der Fernwärmetransformation schauen wir uns eben an, welche erneuerbaren Energien stehen zur Verfügung, wie sieht das Netz heutzutage aus, und dann wird energiewirtschaftlich eben bewertet, mit welchem Aufwand und mit welchem Nutzen kann man die verschiedenen erneuerbaren Energieträger in die bestehende Infrastruktur einbinden. Hat man vielleicht noch Netzausbaumaßnahmen zu berücksichtigen? Wo möchte man hin? Also wir schauen uns dann auch die Zertifizierung an von den Primärenergiefaktoren und Emissionsfaktoren beispielsweise. Wir dürfen auch zertifizieren. Also das ist so bei den Bestandsfernwärmenetzen, sage ich mal, der große Punkt.
Ja, lass uns
Und
da nochmal
da.
bleiben, Christian, bevor wir weitergehen. Das heißt, das sind ja alles Kommunen, die im Grunde eine Fernwärmehistorie haben. Das heißt, die haben das schon, weiß nicht, 15, 20, teilweise 50 Jahren angefangen,
Genau.
das zu machen. Die haben in der Regel auch das Thema Transformation vor sich, weil sie ja ganz selten schon komplett erneuerbar sind, sondern irgendwo doch ein Gas- oder Kohleanteil oder sowas mit drin haben. Und in welche Richtung werden die gerade, ich sag mal, was rätst du ihnen? Weil ich habe gerade eine Studie gelesen, eigentlich geht im Augenblick ja alles in Richtung Wärmepumpe, ganz wenig in Richtung Biomasse, wenn da irgendwas da ist. Ganz wenig in Richtung Geothermie, weil das ja auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist, dass denn man sitzt in, keine Ahnung, im Rheingraben oder so, wo es safe erreichbar ist und man auch sicher bohren kann. Ist es jetzt gerade die Wärmepumpe an vielen Stellen oder sagst du, ja, eigentlich ist es doch ein ganz bunter Blumenstrauß?
Es ist ein Blumenstrauß und es ist immer individuell. Also auch jedes Netz ist am Ende des Tages individuell. Da muss man schon wirklich genau hinschauen. Also wir haben Projekte mit solarthermischen Anlagen, die machen aber an dem einen Ort Sinn, an dem anderen Ort nicht. Na, da ist dann vielleicht eher wieder eine Großwärmepumpe mit Flusswasser oder Abwasser sinnvoll. Also das ist jedes Mal unterschiedlich. Dann hat
Ja.
man auch unterschiedliche Voraussetzungen. Mal möchte man ein natürliches Kältemittel haben, mal nicht, aus irgendwelchen Gründen. Genehmigungsrecht ist unterschiedlich oder wird unterschiedlich ausgelegt. Also das ist schon wirklich sehr spannend und am Ende des Tages aber natürlich wichtig, dass den Kunden geholfen wird auf dem Weg zur Transformation. Und da gibt es dann verschiedene Technologien, die zum Einsatz kommen. Das
Ja.
Beispiel mit der Wärmepumpe ist eigentlich ganz schön. Jetzt im Sommer haben wir ja auch häufig negative Strompreise erlebt, wo auch die Leute sich dann an Elektrokesseln beispielsweise erfreuen an den Spotmärkten. Aber im gleichen Zug muss man ja auch immer die KWK-Anlagen weiter mitdenken und auch, dass die modernisiert werden oder Blockheizkraftwerke als Ergänzung zur Wärmepumpe gebaut werden, hat der Flo gerade schon gesagt. Wir haben nämlich auch Zeiten, in denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Und da können wir eben so eine hocheffiziente ja, Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auch sehr gut gebrauchen, am besten natürlich in der Fernwärme. Also wir schauen uns da alles an und ich sag mal, eine Blaupause jetzt vorwegzunehmen, ist sehr schwierig.
Ja,
Man hat
das glaube ich.
unterschiedliche Voraussetzungen einfach und auf dem Land sieht das auch wieder anders aus. Also es gibt einen Fall in einem kleinen Dorf, da ist dann eine Biogasanlage, wo quasi das Potenzial noch gar nicht voll ausgeschöpft ist. Da ist es sehr naheliegend, da eben auch eine Wärmeversorgung aufzubauen. Und ja, die Herausforderungen in Bestandsnetzen in den Großstädten, die sind einfach dann nochmal anders. Und das sieht man auch in dem, was jetzt publiziert wird. Und bei der kommunalen Wärmeplanung fließt das natürlich ein. Also wir haben jetzt auch Projekte abgeschlossen, dann schon kommunale Wärmeplanungen für, ich sag mal, mittelgroß Kommunen und Gemeinden, die oft kein Wärmenetz haben, die haben dann auch noch gar kein Know-how. Ne? Also dem muss man erstmal erklären, was das ist und auch sensibel dafür sein. Und man muss natürlich auch frühzeitig alle anderen Parteien und Stakeholder damit ins Boot holen, auch die Bürgerinnen und Bürger informieren. Das hat sich einfach bewährt. Je früher man alle an einen Tisch holt, desto mehr Spaß macht das hinterher auch für alle, desto mehr committed sind alle. Und ja, da gibt es auch viel, viel, viel zu tun.
Ja. Zwei Fragen hatte ich unterwegs. Das eine ist, du hast Solarthermie erwähnt. In welchen Fällen lohnt sich das? Und Solarthermie würde ich ja immer so auslegen, dass man irgendwie gerade so die Sommersenke dieser Badewannenkurve irgendwie abdecken kann. Aber da braucht man wahrscheinlich Platz für. Das heißt, in Großstädten extrem herausfordernd, würde ich behaupten. Das sind dann eher die kleineren Kommunen, die hinreichend Platz haben. Oder in welche Richtung denkst du da?
Ja, also bei der Solarthermie, da gibt es drei Faktoren: Fläche, Fläche und Fläche.
Ja.
Kann man so sagen. Aber auch das ist unterschiedlich. Also wir haben auch für eine Großstadt eine Machbarkeitsstudie Solarthermie gemacht im Rahmen der Transformationsplanung. Da ist natürlich klar, da sind die Flächen im Umland. Wenn man Glück hat, hat man schon quasi die Rohrleitungen des Fernwärmenetzes in der Nähe liegen. Das heißt, man muss die Spitzen der Solarthermie noch glätten. Und ja, da gibt es dann eben auch Fälle, wo sich das für die Großstädte lohnt, wo die sagen, hey, wir haben hier 10 Hektar, aber wir haben auch am anderen Stadtende 10 Hektar. Da gilt es natürlich, entsprechende hydraulische Konzepte zu entwickeln. wo man dann im gesamten Sommer mit großen Wärmespeichern an den Standorten dann eben auch die Wärmeversorgung sicherstellen kann. Und das geht dann auch bis in die Übergangszeit. Diese Standorte, also die Solarthermie konkurriert dann natürlich mit Geothermie oder Abwärme aus zum Beispiel Rechenzentren, die dauerhaft zur Verfügung steht. Ja, und das rechnet sich dann in dieser Kommune, weil es da eben dann keine Geothermiepotenziale gibt und keine Rechenzentren. Und das Schöne bei der Solarthermie ist ja, zumindest in der Energiewirtschaft, die ist unabhängig, ich sag mal, vom Erdgaspreis, vom Strompreis, das juckt die nicht. Die Sonne, man kann relativ gut sagen, wann die Sonne aufgeht und untergeht, und man kann das sehr gut prognostizieren mit den Wettermodellen. Da weiß man, was man kriegt. Man hat stabile Wärmepreise. Man kann das kalkulieren über, ja, 10, 15, 20 Jahre. Und die ganz großen Projekte, die kennt man auch aus Dänemark, mit Erdbeckenspeichern, die sind dann aber eher tatsächlich bei ja, ländlichen Kommunen und kleineren Städten oder mittelgroßen Städten und nicht in den Großstädten. Das stimmt schon. Da haben wir einen Flächenkampf, und da geht die Tendenz vielleicht eher nicht zu der Solarthermie in dieser Größenordnung, wie ich sie gerade skizziert hatte. Aber ich möchte nochmal betonen, es gibt auch Großstädte, wo es gemacht wird. Und ja, ich denke, man wird von allen Technologien sowieso mehr und mehr Projekte sehen.
Ja, und bei den Wärmespeichern für diese Solarthermie-Lösung, das sind dann eher Tagesspeicher, Wochenendspeicher und nicht wie in Dänemark diese saisonalen Speicher, die wirklich versuchen, die Wärme aus dem Sommer in den Winter rüber zu transferieren, richtig?
Jetzt bei diesen Projekten, die ich genannt habe, ja. Es gibt inzwischen aber auch Projekte mit saisonalen Wärmespeicher in Deutschland, auch Erdbeckenspeicher,
Ja,
aber auch
Rhein in Meldorf.
Akkif in Meldorf jetzt, genau. Aber es gibt jetzt demnächst auch ein neues Förderprogramm, wo Machbarkeitsstudien nochmal separat dafür gefördert werden sollen. Weil auch die Energieversorger in den Großstädten, die brauchen das. Es gibt in Berlin jetzt ein Vorhaben mit einem Akkiferspeicher, also auch nochmal eine signifikante Größe dann. Aber klar, im Verhältnis ist dieser Akkiferspeicher in Berlin natürlich viel größer als der Speicher in Meldorf. Der hat aber einen ganz anderen Effekt in Meldorf als in Berlin. Ja, also wie gesagt, die Rahmenbedingungen sind unterschiedlich, man muss dann immer schauen. Und jetzt bei der Solarthermie, die Speicher, die wir dann jetzt auch mitdenken, mitplanen, das sind dann so gesehen, also im Sommer vielleicht so Wochenspeicher oder Monatsspeicher, und in den Übergangszeiten wird es natürlich weniger, also dann sind es dann noch Tages- bis Wochenendspeicher. Aber braucht man alles, also man braucht alles.
Ja, Florian, möchtest du ergänzen? Jetzt hat Christian nicht da
Ja,
Deep Talk gehabt.
ich hatte zwei, drei Kleinigkeiten, da würde ich noch gerne was ergänzen. Zum einen hatte Christian schon den Flächenkampf mit der Solarthermie erwähnt. An der Stelle sieht man aber auch, welchen Vorteil eine Wärmewende noch hat, neben der Klimaneutralität. Und es ist auch oft, ich sage mal, ein Verkaufsargument, wenn man Skeptiker überzeugen muss, nämlich durch die Wärmewende haben wir eben viel mehr lokale Wertschöpfung. Die Gelder, die heute von den Kommunen ausgegeben werden zum Heizen oder von den Bürgern in den Kommunen, das geht für Öl und Gas drauf, und die fließen nahezu komplett ins Ausland, oft auch in Länder, die wir vielleicht nicht unbedingt unterstützen wollen. Und das bleibt demnächst in der Region oder zumindest in Deutschland und in Nachbarländern, wenn man nochmal auf den Strommarkt guckt. Also die lokale Wertschöpfung ist eigentlich ein großes Argument auch für die Wärmewende und natürlich die Versorgungssicherheit, die Christian auch schon angedeutet hatte. Und du hattest eben ja auch noch über Geothermie kurz gesprochen. Da gibt es ja auch im Koalitionsvertrag eine Aussage dazu, dass die Bundesregierung eben plant, auch geeignete Instrumente für die Absicherung von Fündigkeitsrisiken einzuführen. Müssen wir mal schauen, was da am Ende dann rauskommt. Aber bei der Geothermie ist es ja immer so, dass es eben unheimlich teuer ist, da auch so eine Bohrung durchzuführen, und am Ende auch nicht klar ist, was ich mit der Bohrung erreichen kann. Und wenn man da die Fündigkeitsrisiken absichert, könnte das dann demnächst auch einen Schub hoffentlich für die Geothermie geben.
Ja, bin ich bei dir. Eine Detailfrage nochmal, du hattest irgendwo am Rande, also wobei, eine Feststellung noch, du hast ja gesagt, Quatsch, Fläche ist entscheidend für Solarthermie, aber eigentlich hast du im Nebensatz noch zwei wichtige andere Punkte erwähnt. Wenn es ein Rechenzentrum gibt, wird es eng, und auch wenn es, was war das Zweite, wenn es eine Biogasanlage zum Beispiel gibt, die ihre Wärme noch nicht komplett nutzt, ist es auch natürlich zu bevorzugen. Das heißt, sobald man irgendwas Grundlastfähiges hat oder eine Müllverbrennung oder sowas, das ist ja auch mal so ein Klassiker, wenn man da irgendwo mit Wärme klarkommt, dann ist Solarthermie eigentlich an dem Standort insofern erstmal raus, weil es andere günstigere Lösungen gibt. Habe ich das richtig verstanden?
Das würde ich so nicht eins zu eins unterschreiben, weil auch da die Voraussetzungen unterschiedlich sein können. Gerade wenn man Fernwärme quasi von Dritten bezieht, macht man sich eben abhängig und da gibt es dann immer die Frage nach der Versorgungssicherheit, also nach dem Preis natürlich auch, was bezahle ich dafür? Ja, auch nach der Leistung, also welche Leistung wird mir zur Verfügung gestellt, am Band oder was weiß ich, wenn es ein Betrieb ist, Abwärme von 6 bis 22 Uhr oder so, ne, passt das zum Netz, zu welchem Preis und halt mit welcher Sicherheit, also über welchen Zeitraum wird mir das garantiert. Das ist auch nicht immer so einfach. Auch bei Abwärme gibt es teilweise dann diese Lieferverträge, die sind gekoppelt teilweise auch an Gaspreisen. Also auch da im Unterschied zur Solarthermie macht man sich dann, hat man eine größere Abhängigkeit von den Märkten. Da muss man schon mit dem spitzen Bleistift immer mal drauf gucken, und die Voraussetzungen sind, wie gesagt, immer unterschiedlich. Also, Fakt ist, und das war zumindest ja auch in der alten Bundesregierung, das Ziel, die Fernwärme soll, ausgebaut werden. Ich glaube, Faktor 2 bis 3 war das politische Ziel. Wir werden im urbanen Raum sicherlich jede Art von Wärmenetzen sehen, mit sicherlich auch jeder Art von Wärmequelle. Und ja. Wir haben vielleicht ein Überangebot im Sommer natürlich dann an den erneuerbaren Energieträgern. Und wenn es geht, müssen wir das eben verschieben mit Energiespeichern. Und mal brauchen wir das eine, mal das andere. Aber ja, das ist sehr individuell.
Ja. Lass uns gerne über den Ausbau nochmal sprechen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich war ja auch lange beim AGW-Expertenkreis Vorsitzender vor dem, wie hieß das Ding, Expertenkreis HKW ist größer 20 MW. Da haben wir ja auch immer diese politischen Ziele formuliert und hier Faktor so und so viel sollten mehr Fernwärme und passiert ist dann ja über längere Zeiträume immer nichts, weil im Grunde das doch nicht so ausgebaut wurde. Und mittlerweile bekomme ich auch selber leichte Zweifel, weil ja die Gebäude immer besser gedämmt werden. Und ich bin mit meinem Kunden und Kunden auch manchmal unsicher, rate ich denen auch noch dazu, jetzt Fernwärme auszubauen, weil gerade im, keine Ahnung, Neubaugebiet, da irgendwie noch eine Fernwärmeleitung mit Vor- und Rücklauf reinzulegen, da bin ich mir mittlerweile unsicher. In Städten, wo bei unserer unfassbar langen Renovierungsrate, die wir in Deutschland haben, mit 0,7% oder wo wir gerade rumdümpeln, bin ich mir eigentlich recht sicher, dass man das Geschäftsmodell noch recht lange aufrechterhalten kann. Was ist da euer Gefühl? In der Tat noch, ich sag mal, richtig Fernwärme mit hohen, also hoch heißt, keine Ahnung, Vorlauf irgendwie größer 60, Rücklauf 40 bis 50 Grad oder sowas ausbauen, kalte Nahwärme ausbauen oder doch sagen, nee, komm, jetzt machen wir das anders, wir machen irgendwie so ein Wärmepumpen-Contracting, machen da Schwarmintelligenz und machen das ganz anders als Stadtwerk. Was ist da euer Gefühl für die Zukunft?
Also vielleicht einmal, was man noch vorweg sagen kann, ist, wir wollten ja auch ein bisschen über den Zusammenhang noch zur Wärmeplanung sprechen. Und bei der Wärmeplanung ist es eben so, dass da als Ergebnis für das gesamte zu beplanende Gebiet am Ende Eignungsgebiete bei rauskommen, wo dann drin steht, das Gebiet ist sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich ungeeignet, also geeignet oder wahrscheinlich ungeeignet oder sehr wahrscheinlich ungeeignet für die Versorgung mit Wärmenetzen oder eben mit dezentralen Versorgungslösungen oder eben theoretisch auch mit Wasserstofflösungen oder anderen Gaslösungen. Hatten wir eben ja schon eingangs gesprochen, dass das wahrscheinlich nicht so eine gute Idee ist in den meisten Fällen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, Prüfgebiete zu definieren, wenn die erforderlichen Umstände für die Einteilung in die Eignungsgebiete noch nicht zum Zeitpunkt der Wärmeplanung ausreichend bekannt sind. Und das heißt jetzt letztlich, dass jeder Wärmeplan, der demnächst veröffentlicht wird, oder die allermeisten Wärmepläne auch Eignungsgebiete für Wärmenetze enthalten werden, dass jede Wärmeplanung wahrscheinlich auch mehrere Machbarkeitsstudien für Wärmenetze nach sich ziehen wird. Aber das heißt eben nicht, dass jedes Eignungsgebiet, was im Wärmeplan für ein Wärmenetz identifiziert worden ist, am Ende auch wirklich realisiert wird. Und da ist eben die ganz große Schwierigkeit und man weiß nicht so wirklich, wie viele der Eignungsgebiete am Ende umgesetzt werden. Wir müssen 2045 auf Bundesebene, also laut Wärmeplanungsgesetz, eine klimaneutrale Wärmeversorgung etabliert haben. Und dann gibt es auch noch einige Bundesländer, die da noch etwas ambitionierter sind, wie jetzt zum Beispiel Bayern oder Niedersachsen, also schon 2040 der Fall. Und je länger wir jetzt warten mit den Eignungsgebieten in den Wärmeplänen, desto unwahrscheinlicher wird es eigentlich, dass am Ende auch ein Wärmenetz noch realisiert wird, weil in der Zwischenzeit, immer wenn eine Heizung kaputt geht, überlegen die Leute, mache ich mir jetzt schon eine klimaneutrale Heizung, in der Regel dann eine kleine Wärmepumpe ins Haus. Und wenn ich die Wärmepumpe einmal drin habe, dann falle ich eigentlich als potenzieller Anschlussnehmer für ein zu errichtendes neues oder ausgebautes Wärmenetz weg. Und je mehr potenzielle Anschlussnehmer wegfallen, desto unwirtschaftlicher wird am Ende das Wärmenetz. Und das ist eben ein sehr interessanter Punkt zwischen der kommunalen Wärmeplanung und den Fernwärmenetzen, die dann noch gebaut werden.
Ja,
Ja,
und
genau. Ich
was
würde
ist
noch.
der, gerade gleich, Christian, eine Rückfrage noch, was ist der Punkt, wo praktisch dann, oder die Kriterien, wo zwischen geeignet und nicht geeignet es hin und her geht? Wahrscheinlich die Wärmeliniendichte, also sprich, wie dicht sind da Gebäude, womöglich auch die Wärmequelle, dass wenn eh was da ist, was im Übermaß genutzt werden muss, keine Ahnung, Rechenzentrum, was zu groß für die Stadt ist und alle umsonst versorgen kann, dann wird es natürlich anders sein. Oder gibt es noch weitere Kriterien außer den beiden?
Also ich würde sagen, das übergeordnete Kriterium ist am Ende natürlich die Wirtschaftlichkeit, aber bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit hat man wie so oft sehr, sehr viel Spiel. Und da gibt es ja auch im Gesetz jetzt nicht eine Vorgabe, dass man da schon Grenzen definiert oder auch was die Wärmeliniendichte angeht. Du hast aber genau, wie ich finde, die beiden wichtigsten Punkte erwischt, die wiederum auch die Wirtschaftlichkeit am Ende beeinflussen. Also die Wärmeliniendichte ist eigentlich das wichtigste Kriterium. Habe ich eine hohe Wärmeliniendichte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es da am Ende auch ein Eignungsgebiet für Wärmenetze ist. Wenn die fällt, wird es am Ende geringer. Und die Potenziale für die erneuerbare Wärmeerzeugung, die sind ähnlich wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr großes Rechenzentrum habe und Rechenzentren sind natürlich auch ein Bereich, der jetzt gerade auch in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen wird. Es sind immer mehr im Bau und was da an Abwärme rauskommt, ist teilweise wirklich gigantisch. Da gehen wir schon in den dreistelligen Megawattbereich rein, was einzelne große Rechenzentren angeht. Und wenn man sowas jetzt in der Kommune neu baut und diese in der Regel oder in Zukunft dann auch grüne Abwärme relativ kontinuierlich anfallend nutzen kann, dann ist das natürlich eine super Möglichkeit, da auch ein Fernwärmenetz mit zu betreiben. Und wenn ich diese wahrscheinlich relativ kostengünstige grüne Abwärmequelle nutzen kann und unvermeidbare Abwärme und dann auch noch eine relativ hohe Wärmeliniendichte habe, dann habe ich auch eine gute Chance, dass das am Ende ein Wärmenetz ist, was man sehr wirtschaftlich betreiben kann. Wobei auch, was die wirtschaftlichen Parameter angeht, vielleicht noch als abschließenden Punkt, da gibt es auch sehr große Unterschiede, was den Bau von Wärmenetzen angeht. Also es gibt Kommunen, gerade im ländlichen Bereich oder Ortschaften, wo die dann mit wenigen 100 € pro Meter Wärmenetz rechnen. Und es gibt auch Kommunen, die, also von manchen weiß ich es natürlich konkret, aber die wollen wir jetzt wahrscheinlich nicht im Podcast nennen, die dann
Aber die Zahl kannst du ruhig sagen, wo das
mit einigen
hingeht.
tausend Euro, mehreren tausend Euro pro Meter rechnen müssen. Das Ganze ist natürlich auch in gewisser Weise logisch, wenn ich im dicht bebauten Innenstadtbereich die Straße aufreißen muss und ein Wärmenetz reinmache, ist es natürlich teurer, als wenn das im ländlichen Raum ist. Aber auch bei ähnlichen Strukturen findet man oft erhebliche Differenzen in den Preisen, die da unterstellt werden.
Ja,
Ja,
das glaube ich.
da gibt es
Christian,
auch
du wolltest gerade noch was
regionale
ergänzen.
Unterschiede. Ja, ich knüpfe auch direkt an das an, jetzt was der Flo gesagt hat, weil das passt ganz gut. Klaus, du hattest eben das Thema nochmal mit der Ver-X-Fachung der Fernwärme angesprochen und gleichzeitig auch das Thema Sanierung. Das geht ein bisschen einher natürlich mit der Liniendichte, die der Flo angesprochen hatte. Also diese Verdopplung, Verdreifachung muss nicht heißen im Absatz. Das heißt vielleicht einfach nur in der Trassenlänge. Es muss nicht sein, dass im gleichen Maße der Wärmeabsatz steigt in Zukunft, ne? Das ist das eine. Und der Flo hat es gesagt, die Liniendichte ist vielleicht dann nicht unbedingt das Kriterium. Ich hatte das Beispiel eben mit der Biogasanlage schon genannt. Wenn ich die Wärme quasi vor Ort habe und daneben sind von mir aus nur drei, vier kleine Häuser, die Liniendichte sieht auf den ersten Blick nicht so schön aus, aber die Wärme ist um die Ecke. Dann macht es natürlich trotzdem Sinn, da vielleicht so ein kleines Netz zu bauen. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass wir Abwärme oder halt auch solche erneuerbaren Energiequellen wie eben die Bio, wie das Biogas oder auch Tiefengeothermie eben nur mit einer Leitungsinfrastruktur erschließen können. Also man hat in den Städten andersrum gesehen vielleicht ja auch gar nicht den Platz für überall Wärmepumpen für die individuelle Gebäudeversorgung. Das spielt natürlich auch dann nochmal rein. Also dafür brauchen wir Wärmenetze, dafür brauchen wir diese Untersuchungen und es ist immer, ja, immer ein Sonderfall eigentlich. Also immer individuell, dafür weist man die Gebiete eben aus und deswegen werden wir sicherlich jede Art von Wärmenetz im urbanen Raum sehen. Also sowohl die Bestandsnetze mit den hohen Temperaturen, die es auch weitergeben wird in Zukunft, wo ja, das Sanierungspotenzial sich vielleicht mit dem Ausbaupotenzial ausnivelliert. Dann werden wir aber mit Sicherheit dort auch Niedertemperaturnetze sehen mit neuen Wärmequellen, aber eben auch die kalten Netze, Klaus, die du angesprochen hast, in vielleicht komplett eigenständigen Neubauquartieren als Inselnetze. Aber auch, und da haben wir jetzt auch Projekte von, Neubauquartier in der Stadt mit einem sehr hohen Energieeffizienzstandard, wo es aber das Einfachste ist, an eine Bestandsleitung ranzugehen, also im Rücklauf zum Beispiel von dem Fernwärmenetz und da eben die Energie zu nutzen, die sowieso schon da ist um die Ecke. Und klar ist natürlich trotzdem, dass wir ja gerade im ländlichen Bereich auch definitiv die dezentralen Wärmepumpen natürlich benötigen. Da auch natürlich jede Art, also mit jeder Art Wärmequelle, Erdsonden, Außenluftwärmepumpen und so weiter. Ja, und um den Gedanken jetzt noch abzuschließen, in stark begrenzter Form, das hattest du, Klaus, glaube ich, eben auch gesagt, werden wir mit Sicherheit auch Biomasse im Wärmemarkt sehen, also Biomethan oder Holz. Aber hier muss man gerade beim Holz natürlich auch immer die Nachhaltigkeit hinterfragen. Wir wollen ja nicht extra Bäume fällen, sage ich mal salopp, sondern dann sowas wie Reststoffe wie Sägespäne verwerten. Und Wasserstoff sehe ich persönlich im Heizungsmarkt übrigens auch nicht. So, jetzt ist genug.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Klaus, du hattest eben die 0,7% Sanierungsrate erwähnt, die wir jetzt im letzten Jahr hatten. In den Jahren davor war es ja auch ähnlich niedrig. Ziel der Bundesregierung sind ja 2%. Mal gucken, wie das Ziel jetzt erreicht werden soll. Aber auch da gibt es ja im Koalitionsvertrag Aussagen, die ja zumindest Stand heute noch nicht genug konkretisiert worden sind, dass wir jetzt darüber viel werten könnten. Aber ich denke schon, es wurde in großen Teilen ja auch negativ aufgefasst, dass da die pauschale Formulierung drin steht, wir wollen das Heizungsgesetz abschaffen. Und bis jetzt weiß keiner so richtig, was dann anstelle des Heizungsgesetzes, was es ja auch so namentlich gar nicht gibt. Also ist ja wahrscheinlich ein Teil des Gebäudeenergiegesetzes mit gemeint, was dann da dafür eingesetzt werden wird. Und das ist auch tatsächlich in der Wärmeplanung eine Schwierigkeit, weil wenn ich jetzt mit 3% oder mit 0,5% eine Sanierungsrate annehme und da ein Zielszenario mit durchrechne, dann habe ich ja in 20 Jahren einen ganz anderen Wärmebedarf, also eine andere Wärmeliniendichte und auch eine andere Wirtschaftlichkeit, was jetzt die Einteilung von Eignungsgebieten für Wärmenetze angeht. Und was man da heute aus heutiger Sicht nur machen kann, ist eben gute Prognosen anzunehmen und dann auch in den Kommunen mit den Akteuren abzusprechen, was die Kommune denkt, was für sie auch eine realistische Zahl ist. Da gibt es ja auch Unterschiede, die kommunalspezifisch sind. Kommunen, die schon deutlich stärker saniert worden sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Vielleicht auch Kommunen, die mehr Geld haben und noch separate extra Fördermittel bereitstellen können und da vielleicht eine ambitioniertere Sanierungsrate erreichen wollen. Und das muss man dann eben abstimmen und transparent auch dokumentieren. Und dann bei der Fortschreibung der Wärmeplanung, die ja auch spätestens alle 5 Jahre gesetzlich vorgeschrieben ist, kann man dann überprüfen, ob wir da mit unserer Annahme richtig gelegen haben oder ob man die Sanierungsrate anpassen muss.
Ja, du sprichst das Thema Kommunikation an. Also man hört schon raus, es ist super wichtig, dass kommuniziert wird, denn da sind sehr viele interdisziplinären Gruppen einfach beteiligt und müssen auch beteiligt sein. Das macht den gesamten Prozess der Wärmeplanung natürlich komplex, aber am Ende des Tages ist das sehr wertvoll einfach für das Ergebnis. Die Bereitschaft für diesen Transformationsprozess ist natürlich größer geworden, diesen Prozess eben aktiv zu gestalten. Klar, die gesetzlichen Verpflichtungen sind jetzt natürlich auch da, aber Ich denke, man hört schon raus, auch jetzt, wenn kommuniziert wird, dann sind die Ergebnisse hinterher auch wirklich brauchbar und da passiert dann jetzt eben auch ganz viel.
Ja, lass uns mal einen gedanklichen, konkreten Case nehmen. Kommune, die bislang kein Wärmenetz hatte, die im Grunde als Stadtwerk oder als kommunaler Versorger tolle Erdgasprodukte hatte und da auch viel Geld in den letzten Jahren mit verdient hat und jetzt merkt, verdammte Axt, irgendwann wird das Erdgasnetz nicht mehr funktionieren und die Kunden sind auch nicht mehr da. Das heißt, es muss abgewickelt werden. Ich brauche jetzt das Thema Nahwärme oder Fernwärme, kann man auch nennen, wie man lustig ist. Was wäre da so ein sinnvolles Vorgehen, wenn man praktisch die kommunale Wärmeplanung erstellt hat und man sieht, okay, es gibt tatsächlich auch bei mir, habe ich ja die letzten 40 Jahre nie erkannt, Bereiche, wo tatsächlich Fernwärme geht. Was ratet ihr da euren Kunden, wie man da am geschicktesten vorgeht, damit es funktioniert?
Also du hast ja gerade quasi schon beschrieben, die Wärmeplanung ist abgeschlossen. Das heißt, man hat vorher eine ausführliche Bestandsanalyse gemacht und eine ausführliche Potenzialanalyse und vielleicht auch schon Handlungsempfehlungen abgeleitet, was die nächsten Schritte sein können. Also das kann im einfachsten Fall auch sowas sein wie ein regelmäßiger Arbeitskreis, der sich eben trifft und das Projekt weiterverfolgt, dass eine Machbarkeitsstudie für ein Wärmenetz nochmal separat ausgeschrieben wird,
Wer wäre
um
im Kreis dabei? Wer wird sich da miteinander regelmäßig treffen? Aus eurer Erfahrung, was macht Sinn? Welche Akteure sollten da auf jeden Fall am Tisch sitzen?
Wenn es jetzt um die Errichtung von einem komplett neuen Wärmenetz geht, dann sollte man natürlich schon versuchen, dass man auch im Rahmen der Wärmeplanung, also so eine Wärmeplanung ganz pauschal dauert vielleicht ungefähr ein Jahr, je nach Größe der Stadt, dass man aber schon guckt, da gemeinsam mit den relevanten Akteuren aus der Kommune, wer könnte denn am Ende dafür verantwortlich sein, so ein Netz zu bauen und auch zu betreiben. Und das kann in den Kommunen ja komplett unterschiedlich sein. Das kann eine Stadt sein, das kann ein Stadtwerk sein. Es gibt externe Anbieter, die das machen. Es können auch große Versorger machen. Man kann sich auch mit mehreren zusammentun, einen Joint Venture gründen oder man kann auch eine Bürgerenergiegenossenschaft gründen, die sowas betreibt. Und das müsste man dann eben idealerweise durch Workshops, wo man alle Leute mit einbezieht in der Kommune, dann feststellen, wer am Ende der Akteur wird. Und am Ende ist das auch wichtig, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an das Wärmenetz auch anschließen lassen wollen, weil wenn die Anschlussbereitschaft oder die Akzeptanz dafür nicht da ist, dann wird es am Ende auch mit der Umsetzung nichts.
Das heißt, man hätte auch Bürger schon dabei, die Interesse
Ja.
haben, die irgendwie dem Thema offen sind und die Bürgerinnen und
Ja.
Bürger würden dann in einer sehr frühen Projektphase das Projekt auch mitgestalten. Gibt es, natürlich gibt es auch Bürgerenergienetze. Ich kenne tatsächlich persönlich keins. Am Ende, habt ihr da Kontakt zu welchen? Weil am Ende sind es dann doch eher Einzelakteure, die zwar das dann gefühlt im Schutzschild der Kommune machen, wenn es nicht das Stadtwerk selber macht. Habt ihr so Bürger, Fernwärmekunden bei euch?
Ja, also gibt's, haben wir auch für eine Genossenschaft, Bürgerenergiegenossenschaft gearbeitet schon. Klar, es gibt, ich sag mal, auch die kleineren Netze, vorangetrieben durch die Landwirte. Sowas gibt's auch. Das ist nochmal, also ist einfach eine andere Spielwiese als mit Stadtwerken oder Energieversorgern. Und wo wir eben über Lagom und unsere Gründer gesprochen haben, einer unserer Gründer, der ist auch bei sich zu Hause vor Ort in der Bürgerenergiegenossenschaft, die sich neu gegründet haben und die planen sowas auch. Also gibt's alles. Aber wenn man jetzt den Gesamtblick auf Deutschland wirft, ist eigentlich in der Regel natürlich alles oder fast alles irgendwo Stadtwerke oder Energieversorger. Das liegt einfach daran, dass das hier anders organisiert ist als beispielsweise in Dänemark oder Schweden, wo eben die Bürgerbeteiligung auch allein von den Strukturen der Unternehmen her dann schon einfach eine andere Hausnummer ist, kann man schon so sagen.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Gut, und ich frage noch mal nach, wenn man dann im Grunde weiß, okay, es wird, keine Ahnung, das Stadtwerk, nehmen wir mal den Case, die wollen loslegen und die haben im Grunde bisher noch kein Nah- oder Fernwärmenetz gehabt. Was wäre dann, gibt es da so eine Blaupause, wo ihr sagt, okay, das ist üblicherweise, wenn man sich gut kommunikativ abgestimmt hat, eigentlich sind das die drei Schritte, die in der Regel zum Erfolg führen, weil ich muss ehrlich zugeben, in Flensburg hat das Ganze in den 60er Jahren stattgefunden. Das heißt, die Kollegen kann ich nicht mehr fragen, die das früher mal gemacht haben. Die sind halt wahrscheinlich alle schon verstorben mittlerweile. Habt ihr da Cases, wo ihr wisst, okay, das hat in den letzten Jahren da so ganz gut funktioniert oder ist das häufig noch zu früh, weil viele noch im Prozess stecken?
Ja, man braucht engagierte, mutige Leute. Für viele ist das Thema neu. Auch für die Stadtwerke natürlich. Gerade wenn die bisher nur ein Strom- und Gasgeschäft hatten, müssen die vielleicht auch erstmal Expertise aufbauen, vielleicht neue Jobs schaffen, Stellen besetzen. Und andersrum muss man natürlich auch, also wenn wir zum Beispiel dann auch vielleicht eine Abwärmequelle vor Ort haben, muss man natürlich auch dieses Unternehmen, die Abwärme auch davon überzeugen, mitzumachen und die Bürgerinnen und Bürger überzeugen, sich mit anzuschließen. Das sind dann vielleicht ganz viele einzelne Eigentümer. Oder aber, wenn man Glück hat, vielleicht nur eine Wohnungsbaugenossenschaft, die dem sowieso etwas offener gegenüber ist, weil die müssen auch was machen, ne? Also die Voraussetzungen sind individuell. Ich weiß nicht, wie oft ich das Wort jetzt schon genannt habe heute. Ja, aber
Aber
wichtig ist, alle an einen Tisch zu holen und dann mal gemeinsam so eine Machbarkeitsstudie zu machen und wirklich auszurechnen, was springt für wen da wie bei raus, wie kann die Rollenverteilung aussehen. Will man sich externe Hilfe ins Boot holen, auch durch einen Contractor vielleicht, der die Anlagen dann betreibt, bevor, also wenn man es halt noch nie gemacht hat selber, dass man ja, dass man das erstmal abgibt und vielleicht auch erstmal lernt, Know-how aufbaut. Es gibt Lösungsansätze und ja,
ja,
dafür
also
stehen wir dann beratend zur Seite. Also ruft uns an.
es gibt viele, oft viele engagierte Leute in den Kommunen, aber es ist natürlich trotzdem erfahrungsgemäß nicht einfach, so eine Investitionsentscheidung, wo man dann auch noch
Ja,
verschiedene
genau.
Akteure zusammenbringen muss, wie der Christian schon sagte, ob das Einspeiser von Abwärmequellen sind, ob das vielleicht Biogasanlagen sind, die noch nicht angeschlossen sind oder wo man das Netz mit verknüpfen könnte. Und dann natürlich noch die Anschlussnehmer, also die ganze Bürgerschaft, die man überzeugen muss, oder bestimmte Ankerkunden, die besonders wichtig sind, weil die eben schon einen großen Teil der Wärme abnehmen würden. Also da ist schon viel Arbeit drin und das schafft man auch nicht immer so, dass man am Ende der Wärmeplanung sagt, das steht jetzt und die sind alle bereit, morgen am Tag zu unterschreiben. Wichtig ist in dem Hinblick auch, glaube ich, dass wir jetzt auch eine gewisse politische Unsicherheit noch hatten. Viele werden abwarten, was jetzt passiert. Jetzt sind wir, glaube ich, kurz davor, dass irgendwas passieren wird in den nächsten Monaten. Im Koalitionsvertrag steht ja auch drin, dass die BEW, also die Bundesförderung effiziente Wärmenetze, die man dann auch braucht, um die neuen Wärmenetze zu planen und zu bauen, beziehungsweise auch eine entsprechend große Förderung dafür zu erhalten, dass die eben nicht nur beibehalten, sondern laut Koalitionsvertrag auch aufgestockt werden soll. Aber Details sind mir da jetzt noch nicht bekannt. Ich gehe aber davon aus, dass das jetzt zeitnah geschieht und dass dann vielleicht auch die ein oder andere Investitionsentscheidung fallen wird. Und genauso sehen wir es ja auch auf der Seite der dezentralen Lösungen. Ich denke, da gibt es jetzt auch gerade eine Zurückhaltung. Das Gebäudeenergiegesetz hatten wir ja schon angesprochen. Gucken wir mal, was da rauskommt.
Ja, also die kommunale Wärmeplanung, die soll ja bis 2026 in den großen Kommunen fertig sein, in den kleineren bis 28. Und jeder weiß natürlich, dass die Umsetzung auf jeden Fall dauern wird. Wenn man sich jetzt fragt, mit welcher Zeitspanne muss ich denn da rechnen, kann man auch da wieder nur sagen, ist sehr individuell. Klar ist, der politische Entscheidungsprozess ist entkoppelt von den technisch-wirtschaftlichen Analysen. Und bei guten Voraussetzungen in den Kommunen kann die Umsetzung sehr schnell erfolgen und in anderen Fällen eben nicht. Das heißt, wenn ich mit einem kleinen Netz plane, kann ich vielleicht erste kleinere Anlagen schon in ein, 2 Jahren realisieren. Und größere Anlagen bei guten Voraussetzungen brauchen vielleicht dann 5 Jahre. Ne? Also, und dann weiß man immer noch nicht, was passiert. Die Projekte können sich auch durch den zunehmenden Fachkräftemangel verzögern. Wie gesagt, gerade dann, wenn vielleicht noch gar kein Know-how vor Ort ist. Aber andersrum, das hatte Florian gerade auch gesagt, andere Notwendigkeiten wie eben die Fördermittel, aber auch vielleicht höhere CO2-Preise können dann wieder beschleunigend wirken. Also da gibt es sehr viele Facetten, die da reinspielen.
Ja, und auch die Änderung, die wir beim Strompreis sehen, der ja dann auch sinken soll für Unternehmen, aber auch Verbraucher, hat natürlich auch einen Einfluss auf Wärmepumpen, sowohl dezentrale als auch Großwärmepumpen. Und da gab es ja auch noch vor 2, 3 Wochen dieses Agnes-Papier, also Diskussionspapier der Bundesnetzagentur zur Reform der Stromnetzentgelte in Deutschland. Da musste ich auch an Klaus denken, also an dein Buch. Du hattest ja auch schon die dynamischen Netzentgelte, glaube ich, in deinem Buch
Die hatte ich da
gefordert
drin. Es
und
geht in die Richtung.
genau. Also
Aber
vielleicht wird das auch noch umgesetzt.
richtig,
Ja.
genau. Du, Florian, bist ja mit dem TÜV bundesweit aktiv. Christian, wenn ich jetzt aus Schleswig-Holstein Kundinnen und Kunden habe, die kann ich auch an dich verweisen. Und dann könnt ihr euch da betteln, wie es geht. Oder sagst du, nee, du machst wirklich nur Rheinland, so wie beim TÜV es auch draufsteht.
Nö, wir sind auch bundesweit aktiv. Wir hatten jetzt vielleicht noch nicht Projekte in jedem Bundesland, aber mindestens haben wir schon Angebote geschrieben bundesweit, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch bei euch in Schleswig-Holstein schon. Klar, man kann auch mit kleineren Sachen anfangen, wie so Primärenergiefaktorbetrachtungen, um sich auch erstmal kennenzulernen. Da sind wir auch auf jeden Fall immer gerne dabei. Wir sind natürlich offen für neue Leute, die interessiert sind an den Themen, sich damit auch beschäftigen wollen und unterstützen da eben, wo wir können. Ja, dann legen wir gerne gemeinsam los. So ist
Sehr
das.
gut. Primärenergiefaktor-Zertifizierer war ich auch mal. Ich glaube, ich war die Nummer 12 oder sowas, die damals.
Oh ja, also.
Aber ich habe es tatsächlich lange nicht mehr gemacht und darf es auch nicht mehr. Ich glaube, 2016 ist ausgelaufen oder so. Da passt es irgendwann nicht mehr zu meinem Rollenbild, was ich da in Stadtwerken inne hatte. Aber erinnert mich sehr gut an meine Vergangenheit. Lass uns am Ende von der Vergangenheit nochmal in die Zukunft ganz kurz blicken. Was glaubt ihr, wenn wir mal gedanklich aus dem Jahr 2045, das wir eben mehrfach schon erwähnt haben, mal zurückblicken und dann sind wir ja klimaneutral, haben im Grunde das Thema Energiewende durch, haben da einen Haken dran. Was glaubt ihr, was waren jetzt in den 20er Jahren, wir sind ja schon in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, die entscheidenden Schritte, dass wir da angekommen sind? Langes Schweigen, das heißt, die Frage
Christian darf zuerst, du hast den
hat.
Vortritt.
Lore, das war clever.
Ja, also ich glaube, wenn man zurückblickt, also wenn wir im Jahr 2045 zurückblicken, werden wir uns mit Sicherheit sagen, die Wärmewende, die war alternativlos. Wir erleben das aktuell, die Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen steigt. Wir erleben das halt leider in immer stärker, also in immer höherer Schlagzahl. Und wir waren uns oder wir haben festgestellt in den Wärmeplänen und Transformationsplänen, dass Wärme, also Wärme wird es nicht mehr von der Stange geben. Aber gleichzeitig haben wir festgestellt, dass wir die Technologien, die wir benötigen, ja eigentlich schon alle verfügbar haben. Und ich glaube, dass man dann also sagt, man war erfolgreich, weil man die Dinge gemacht hat, weil man vielleicht auch mutig war, sich, wie gesagt, mit neuen Themen beschäftigt hat. Und was ganz wichtig wäre, ist natürlich eine politische Flankierung, klare Bekenntnisse zu eben diesen Transformationsplänen, dass Fördermittel bereitgestellt wurden. Und dann, glaube ich, können wir alle sehr zufrieden sein und blicken dann auch 20 Jahre gerne weiter in die Zukunft.
Ja, das kann man ja unterstreichen. Ich würde noch sagen, vielleicht dann auch in den nächsten Jahren mit einer gelungenen politischen Kommunikation, mit einer Kontinuität in den Gesetzgebungen und den Förderprogrammen auch ganz wichtig. Also Rahmenbedingungen, die einfach auch mal über 10, 20 Jahre gut sind und so bleiben, mit einem Gebäudeenergiegesetz ohne Verschlimmbesserung und mit einer gut ausgestatteten Bundesförderung effiziente Wärmenetze. Dann gucken wir 2045 aus einem klimaneutral versorgten Deutschland zurück auf die 20er Jahre.
Sehr schön. Ich sage vielen Dank bei euch beiden fürs Interview, Florian und Christian. Mir hat es Spaß gebracht. Ich hoffe sehr, dass ihr recht behaltet und dass tatsächlich eure Prognosen eintreffen und dass wir auch diese, ich fand es schön eben, Christian, diese, ich nenne es mal Machermentalität, einfach wieder mehr spüren in Deutschland, dass einfach Sachen umgesetzt werden und man vielleicht nicht sich irgendwie im Klein-Klein der, keine Ahnung, Richtlinie und sonst was verliert. Da hoffe ich sehr, dass wir das hinbekommen. Danke.
Ja,
Mir hat
danke
es auch
dir,
viel Spaß
Klaus.
gemacht. Danke.
Ja, mir hat's auch Spaß gemacht. Natürlich. Immer wieder eine Freude, Klaus. Und ja.
Bis zum
Dann
nächsten Mal.
bis zum nächsten Mal,
Genau, ich würde
hoffentlich. Ne?
sagen, bis zum nächsten Mal. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch bis zum nächsten Mal. Vielleicht schaut ihr ja mal bei uns vorbei. Genau, Energopolis, das war das Stichwort. Das, weiß gar nicht,
Nicht,
welche Folge,
natürlich nicht.
wo war ich in welcher Folge? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Habt ihr die Nummer im Kopf? Wahrscheinlich auch nicht.
21.
21, okay. Also da wäre ein seichter Einstieg, jetzt meine Stimme dabei, aber wahrscheinlich sind auch andere Folgen mindestens genauso spannend. Ich kann dir eine empfehlen, die mit dem Uwe aus Lemgo, wie soll er mit Nachnamen? Uwe
Weber,
Weber,
ja.
genau.
Das war ja im Grunde der Link, was ich total schön fand, dass ich ihn mal wieder gesehen oder getroffen habe. Das Interview bei mir steht tatsächlich noch aus. Er war ja zwischenzeitlich krank, nee, er hatte eine Zahn-OP oder sowas, hat er erzählt.
Ja.
Insofern wird er bald kommen. Er ist ja eigentlich nur noch so in Teilzeit da, aber ich habe das Gefühl, er hängt sich rein wie in allen Zeiten davor und ist viel beschäftigt. Und ich freue mich sehr, dass ich über euch da wieder den Kontakt hergestellt habe. Danke.
Ja, gerne. Hatten wir ja damals vermittelt. Uwe ist natürlich eine spannende Persönlichkeit in der Branche auch bekannt und da wirst du auch ein sehr nettes Gespräch haben, ganz sicher.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.